Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Diese Folge entstand in Kooperation mit der Zeitschrift Ergopraxis vom Thieme Verlag und gilt als Erweiterung des Artikels mit dem Titel Die Herausforderungen als Chance für neue Versorgungsformen nutzen in der Ausgabe 525. Hi Robert.
Hallo Sabrina. Alles gut bei dir?
Ja, alles gut.
Studium, ach Sabrina, alles Gute nachträglich zum Geburtstag hier im Podcast, können wir das auch mal machen.
Ja, vielen Dank. Das hätten wir dann an der Live-Ausgabe auch machen können bei dir, ne?
Stimmt.
Aber haben wir nicht.
Na, haben wir vergessen.
Ja, genau. Nein, mein Geburtstag war echt schön. Es haben mich viele irgendwie ein bisschen bedauert. Oh, Uni-Wochenende und dann noch Geburtstag. Aber ich hatte einen wirklich schönen Geburtstag. Ich habe mich nur über die Ergotherapie unterhalten, was ich ja generell sehr gern tue. Und habe Blümchen gekriegt und Schoki und eine gehäkelte Gurke. Und war noch essen und hatte noch ein digitales Date mit meinem Mann. Also es war wunderschön eigentlich. Die
Wunderbar.
Familie hat ein bisschen gefehlt, ich gebe es zu, aber sonst. Genau. Und bei dir?
Neuer Job. Alles super. Neuer Job, alles perfekt. Viel mehr Zeit. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir noch mehr machen müssen, Sabrina.
Ich wollte gerade schon unsere Warteliste rauszerren,
ja, okay.
Aber da muss der Robert demnächst sowieso durch, weil wir haben eine Menge auf der Warteliste stehen, das sage ich euch. Aber bevor wir jetzt euch mit dem zusülzen, wir haben hier noch ein paar Gäste. Und zwar nicht nur ein Gast, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, sondern wir haben, also nicht, nee, nicht drei, sondern eben vier Gäste, also die hier in den Startlöchern stehen. Und zwar sind heute für euch bei uns in unserem digitalen Studio quasi Sarah Hiebel, Michael Atzmüller, Björn Krütz und Luana Gammerschlag, die uns heute Rede und Antwort stehen zu ihrem Artikel. Schön, dass ihr alle da seid. Vielleicht mögt ihr allen einmal eine ganz kurze Vorstellung geben, wer ihr seid und mit wem es hier die Hörenden zu tun haben.
Gerne, soll ich anfangen?
Ja.
Ja, mein Name ist Björn Krütz. Ich komme aus Holland, aus den Niederlanden, aus Maastricht. Ich habe Bewegungswissenschaften studiert und danach war ich als Neurowissenschaftler tätig an Imperial College in London. Ich habe einen Studiengang mitgegründet, ein Hochschul Zuid, ihr vielleicht kennt. Das war der Studiengang Biometrie und habe danach Forschung und Entwicklung gemacht, immer im Bereich Hirnmessungen und Rehabilitation von neurologischen Krankheiten.
Dankeschön. Wer mag weitermachen? Luana, du hast dein Mikrofon schon offen.
Ja, gerne. Ja, ich bin Ergotherapeutin. Ich bin Brasilianerin, habe ganz lange in Deutschland gewohnt und jetzt bin ich in der Niederlande und arbeite aber noch ganz viel in Deutschland. Und ja, ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
Vielen Dank. Sarah oder Michael, wer macht den Anfang von euch beiden?
Wir haben uns geeinigt, dass ich starte. Ich habe meine Praxis in Gilching im Südwesten von München und habe Schwerpunkt Pädiatrie und Neurologie. Daher auch die Zusammenarbeit mit Björn und Luana entstanden. Und bin aber sehr viel als Autorin unterwegs, als Referentin unterwegs, damit mir nicht langweilig wird in der Praxis. Ich würde es mal bei der Kurzform belassen, weil ich glaube, sonst haben wir zu viel Zeit schon vergeben. Wer da mehr sehen will, kann ja in der Folge 35 oder so nachhören. Ich glaube, da haben wir uns ausführlich vorgestellt.
Genau.
Ja, dann stelle ich mich noch ganz kurz vor. Ich bin Michael und ich komme ursprünglich nicht aus der therapeutischen Welt, sondern eher aus der Industrie und aus dem Handel. Und Sarah hat als meine Ehefrau vor 15 Jahren eine Praxis übernommen und da berate ich sie schon die ganze Zeit. Und ich habe dann festgestellt, dass die Themen, die Sarah in ihrer Praxis beschäftigen, dass das auch viele andere Praxen beschäftigen. Und weil wir sind einfach in der therapeutischen Ausbildung, gibt es einfach ganz viele Themen, die nicht Teil der Ausbildung sind. Das ist einmal Praxisführung, Personalführung, die Zahlen verstehen, irgendwelche Auswertungen lesen, Digitalisierungsthemen. Und das finde ich schade und das ist einfach wahnsinniger Bedarf. Und ja, seit 5 Jahren ist es so, dass ich jetzt alle anderen Praxen auch dabei begleite, wer möchte, bei diesen Themen. Gerade eben die Themen, die häufig eben aus dem Bauch raus entschieden werden oder gar nicht angegangen werden. Und ja, da begleite ich die Praxen dabei, bei diesen Themen einfach besser zu werden. Unter anderem auch in Seminaren und Vorträgen. Und genau.
Und deine Rolle bei Blended Clinic?
Ach so, ja, genau. Gut, könnte ich natürlich auch noch sagen, die Blended Clinic hat mich auch noch mit vereinnahmt. Da betreue ich auch noch den Helpdesk mit und bin da auch das Bindeglied zwischen unserer Praxen, anderen Praxen und eben der Blended Clinic als solches.
Ja, super. Vielen Dank für die Vorstellung. Wir würden gleich mal ins Thema einsteigen. Du hast ja gerade, Michael, das Thema Digitalisierung schon angesprochen. In eurem Artikel sprecht ihr ja vom Blended Care Ansatz. Könnt ihr uns vielleicht mal kurz erklären, um was es da genau geht und welche Rolle hier dabei die Digitalisierung spielt?
Ja. Ich kann vielleicht einen Anfang machen. Blended kommt aus dem Englischen, heißt gemischt. Also eine Art von gemischte Behandlung, wo man zum Beispiel in der Ergotherapie, aber gilt auch für andere Therapien natürlich, wo man seine Klienten in der Praxis sieht, aber auch zu Hause betreut. Und das hat man früher eigentlich auch gemacht. Ne? Die Klienten kamen in der Praxis, da hat man ein Blättchen mitgegeben, mach mal diese Übungen oder achte hier drauf. Heutzutage kann das ein bisschen besser. Durch diese digitale Mittel, die man dann einsetzt als Kommunikationsmittel, kann man die Leute nicht nur Hausaufgabe geben oder Übungen geben, was sie zu Hause machen können oder Tipps, sondern man kann auch mit denen kommunizieren, man kann schauen, wie sie es machen. Man kann auch Messungen einführen, also richtig Qualitätsmanagement auf ganz einfache Art und Weise. Und dadurch ist Blended Care eigentlich ein Ansatz, wo man von denkt, auch in der wissenschaftlichen Literatur, dass das so eine von den Lösungen sein könnte für dieses Problem, das wir haben. Was ist viel zu viel chronische Patienten und viel zu wenig Medical Professionals, wie das heißt, viel zu wenig Ergotherapeutin. Also das ist Blended Care in a nutshell, wie das heißt in Englisch.
Okay, könnt ihr vielleicht mal skizzieren, für welche Klientinnen und Klienten das Programm jetzt besonders geeignet wäre? Also ich kann mir vorstellen, dass es da auch gewisse Hemmungen geben könnte, gerade im Punkto Digitalisierung. Vielleicht könnt ihr da mal kurz drauf eingehen. Und ja, wer profitiert am meisten davon? Und dann eben auch, wenn ich jetzt als Praxis diesen Ansatz auch fahren möchte, was für einen Benefit habe ich da überhaupt davon?
Ich kann vielleicht mit Klienten anfangen.
Gerne.
Da könnt ihr gleich, Sarah und Luana, auf der Praxen. Also Klienten müssen euch vorstellen, man kann keine ganz spezifische Sachen machen über Blended Care. Was ein Therapeut in der Praxis macht, ganz spezifisch Umgang mit dem Klienten, das geht natürlich nicht blended. Aber was man machen kann, ist zum Beispiel nach einem Schlaganfall, was unsere Spezialität ist, oder nach einem chirurgischen Eingriff, die Leute müssen wieder fit werden, man möchte arbeiten an Vitalität. Da muss man eine bestimmte Trainingsfrequenz und Trainingsaufbau haben. Das kriegt man nicht in der Praxis, da hat man die Zeit nicht für. Und das kann man sehr gut zu Hause machen, kann die Leute sehr gut zu Hause betreuen. Das geht nicht, wenn die Leute natürlich kognitiv eingeschränkt sind. Da muss man schon mit Angehörigen arbeiten, das ist einfach so. Es geht auch nicht für jede Krankheit. Aber da, wo, ich muss sagen, bei uns, in unseren Projekten, die wir machen, haben wir nur ein paar Leute gehabt in all diese Jahre, wo es wirklich nicht ging. Die haben dann noch ihre Übungen auf Papier mitbekommen. Aber ansonsten hat das auch mit Entwicklern zu tun und Leute, die das anbieten, dass sie es einfach anbieten, ohne viele Einstellungen, zum Beispiel in einer App und auf eine Art und Weise, dass man das natürlich mit der Praxis verknüpft. Also die Leute, die onboarden, so wie das heißt in der Praxis, man erklärt denen das und wenn die dann nach Hause gehen, kann man auch noch immer Fragen beantworten über eine Chatfunktion. Also was wir am Anfang dachten, dass das schwierig wird, vor allem bei älteren Leuten, das hat sich nicht als Wahrheit herausgewiesen.
Vielleicht noch als Ergänzung dazu. Wir haben einfach gemerkt, dass wenn die Patienten oder Klienten einmal in der Woche zu uns kommen in die Praxis, dann haben wir nicht die Ergebnisse gesehen, die wir gerne hätten. Das heißt, wir würden gerne viel weiter sein mit den Klienten. Und deswegen haben wir gerade Blended Care Programm entwickelt, wo Klienten dann nicht nur in der Therapie üben, sondern auch weiter zu Hause. Und da kann man auch so eine Basis schaffen, damit man dann auch andere Themen in der Therapie behandeln kann. Und was wir gemerkt haben, was total hilft, ist einfach die Klienten oder alle, die damit arbeiten, auch ans Board zu nehmen. Das heißt, wirklich an der Hand zu nehmen und dabei zu bleiben und ja, diese ganze Klientenreise gut zu begleiten.
Ja. Und der Aspekt, weil du gefragt hast, wer davon profitiert, ist einfach der, ich kenne gerade eigentlich keine Praxis, die keine Warteliste hat. Das heißt, jeder jeder Therapeut, jeder Klient, der schon unterstützend was tun kann, sorgt einfach dafür, dass er besser von der Therapie profitiert, weil er schon wieder Funktionen aufbaut, weil er dafür sorgt, dass es weniger Einschränkungen gibt. Wenn wir reden ja oft von bis zu einem halben Jahr Therapiezeit, Wartezeit und mehr. Und da ist es einfach notwendig, den Klienten was an die Hand zu geben, was sie tun können in dieser Zeit. Weil wir haben Klienten, die sitzen ein halbes Jahr und haben dann noch mehr Einschränkungen, als sie hatten, nachdem sie von der Reha kamen, weil sie einfach nicht aktiv bleiben. Und das hilft uns in der Therapie nicht, das hilft dem Klienten nicht, weil es zu weiteren Alltagseinschränkungen einfach führt.
Es gibt noch einen weiteren Punkt, und zwar, wenn die Therapie in der Praxis dann vorbei ist, ist es eben so, dass das dann oft ein sehr harter Cut ist für den Patienten und da auch noch so eine Weiterbetreuung zu haben, dass er dann im Endeffekt noch in irgendeiner Art und Weise angebunden ist und da auch noch Übungen machen kann. Das hilft vielen Patienten sehr. Und ein Ansatz, den ich auch noch gerne erwähnen würde, ist der Nutzen tatsächlich für die Praxis selber. Weil einerseits ist uns in der Praxis natürlich super daran gelegen, die Versorgung der Patienten bestmöglich in irgendeiner Art und Weise zu organisieren. Aber wir sind eben auch ein wirtschaftliches Unternehmen, so eine Praxis. Und wir haben eben auch mit Dingen zu kämpfen, wo dieser Blended-Clinic-Ansatz praktisch oder sehr einfach und gut zu integrieren ist. Und zwar, das sind das Thema Ausfallzeiten. Also, dass ich sagen kann, diese Betreuung der Blended-Clinic-Patienten, die ich habe, das muss ich nicht live machen. Das heißt, das ist ein Thema, was ich in der Praxis zum Beispiel in Ausfallzeiten integrieren kann, dass ich eben sagen kann, okay, wenn mir ein Patient mal ausfällt, ich kann diese Therapiestunde einfach nicht nachbesetzen, dann kann mein Therapeut in dieser Zeit zum Beispiel die Klinik, die Blended Clinic Patienten betreuen und dort eben Nachrichten verfassen, Ergebnisse anschauen und so weiter und so fort. Also das ist auch nochmal so ein wirtschaftlicher Faktor, der mir in der Praxis hilft, da die Zeiten noch besser nutzen zu können, als wir es bisher schon tun.
Vielen Dank. Kommen wir einmal zur Basis des ganzen Programms. Also, ihr habt schon ein bisschen das anklingen lassen, aber wie ist denn eigentlich nochmal die Idee zu diesem Programm entstanden? Gab es da einen besonderen Anlass oder ein Hey, wow, da sollten wir mal was tun oder eine konkrete Herausforderung, die euch dazu inspiriert hat oder wer steckt da dahinter?
Ja, die Inspiration war eigentlich eine Patientin vor Jahren, die, da war ich gefragt, die mitzubetreuen, mit einem Kollegen Physiotherapeut. Und die haben wir tagtägliches Programm gegeben, so viel wie möglich evidenzbasiert. Die war noch jung, 25, und das war 3 Jahre nach dem Schlaganfall. Die kam eigentlich mit einer Fußverletzung. Die hat dann so viele Fortschritte gemacht, diese Jahre nach dem Schlaganfall, dass wir dachten, hier müssen, das müssen wir eigentlich, das ist alles publiziert. Warum macht das keiner? Aber es geht natürlich schlecht, ne, wenn man mit Rezepte arbeitet und so weiter. Und dann haben wir zwischendurch auch noch Forschungsprojekte gemacht mit der Uni Maastricht und auch noch in Oxford. Und irgendwann haben wir dann gesagt, wir müssen, wenn wir das nicht machen, ne, jemand muss es machen. Also wir fangen an, das zu entwickeln. Da haben wir, Luan und ich, eine ganz kleine Gruppe in Aachen begleitet von Leuten. Und die haben uns wirklich inspiriert, erstmal mit Papier, ne, mit Papier und PowerPoint, so wie das geht. Weil eine Entwicklung, die geht ja von links nach rechts, von vorne nach hinten. Und die Erfolge waren so gut bei diese kleinen Gruppen, dass wir von da aus langsam an immer weiterentwickelt haben. Eine App entwickelt, es stellt sich heraus, die App alleine, die bringt es nicht. Haben eine Forschung gemacht, auch mit der Deutschen Sporthochschule. Und dann haben wir wohl gesehen, wenn ein Therapeut hinter der App steckt, also wenn das blended ist, wenn der Klient weiß, wenn ich zu Hause bin, ist der Therapeut auch irgendwie bei mir, da hatten wir plötzlich viel höhere Therapietreue. Und da haben wir uns entschieden, um da richtig so eine Art virtuelle Praxis für zu entwickeln, damit Therapeuten das selber anbieten können. Also das war nicht, dass wir vor 6 Jahren gesagt haben, so genau werden wir es machen. Das geht immer mit Feedback von Therapeuten und Patienten. Aber die Patienten selber waren der Ausgangspunkt. Die haben uns inspiriert, um das wirklich zu entwickeln.
Okay, super, danke. Da schließt sich diese Frage einfach auch nochmal an. Welche Lücke im bestehenden Versorgungsangebot wollt ihr denn konkret mit eurem Ansatz schließen? Und natürlich auch sehr interessant, viele Angebote sagen, sie schließen irgendeine Lücke. Was unterscheidet euren Ansatz genau von anderen Therapieangeboten?
Ich würde mal ganz kurz sagen, wie ich über Blended Clinic gefallen bin und warum ich das aus Praxisinhabersicht so wichtig finde. Weil mir ist immer daran gelegen, dass wir unsere Klienten bestmöglich und auch zeitnah versorgen können. Und ich habe einfach gesehen, schon in den letzten Jahren, dass das schwierig wird, egal wie viele Therapeuten ich habe. Wir haben so einen Zulauf, dass wir einfach unsere Warteliste nicht konstant bedienen können. Und dann bin ich über einen Artikel von Björn und Luana gefallen. Ich weiß gar nicht, das war Anfang Corona, vor Corona, wann habt ihr den geschrieben? Und habe mir gedacht, yes, endlich hat es jemand verstanden. Das ist das, was wir brauchen, damit wir Klienten einfach auch anbinden können, die weniger Therapiefrequenz brauchen, also uns nicht mehr jede Woche brauchen, aber trotzdem Unterstützung brauchen, damit sie im Tun bleiben. Und was machen wir mit Klienten, die einfach warten müssen, denen wir aber schon was Qualitatives an die Hand geben können, wo wir sie auch schon therapeutisch betreuen können? Ganz oft die Frage der Angehörigen, wie kann ich denn mit meinem Opa üben, etc. Und das gleichzeitig eben aber nicht selber entwickeln müssen, weil dafür haben wir in der Praxis keine Zeit. Genau, und da habe ich das erste Mal davon gelesen und bin dann in Kontakt mit Lorna und Björn gegangen, weil das einfach für uns in der Praxis total relevant ist.
Ja, was da auch ist, Sabrina, jeder kann ein Übungsprogramm machen. Ne? Du knallst was auf dem Zettelchen oder in eine App und dann hast du deine Übungen. Aber wir machen Datenanalysen mit den Unis und da kommen Sachen auf. Wir hatten sehr viele Annahmen, die einfach nicht stimmten. Und wir denken, dass wir das alles wissen. Ne? Therapeuten auch, Bewegungswissenschaftler und Neurowissenschaftler auch, alle denken es. Aber das ist nicht immer so. Was wir zum Beispiel gemerkt haben aus unserer Datenanalyse, dass die Therapietreue, dass die der wichtigste Faktor ist für Lebensqualitätseffekte, so nach ungefähr 3 Monaten, wenn Leute ein Programm machen. Das heißt, man muss ganz viele Tricks machen und Sachen machen mit dem Klienten, damit er dranbleibt. Und das ist so, so wichtig, dass wir uns wirklich die Aufgabe gestellt haben, wir fokussieren komplett auf Zunahme in Lebensqualität von dem Klienten. Das ist der primäre Outcome. Ne? Da haben wir auch noch sekundäre Outcomes. Also wir müssen monitoren, wie es den Leuten geht, ob die es machen oder nicht, was die Fragebögen sagen oder andere Assessments vor und nach. Und das ganze Datengetriebene, das haben wir dann gemacht auf eine Art und Weise, dass die Therapeuten und auch die Patienten dann nicht mit belastet werden. Und damit kriegt man eigentlich mehr humane Interaktion, also Mensch zu Mensch, weil die Daten viel mehr übernehmen. Und das hatten wir am Anfang auch nicht so gedacht, muss ich sagen, weil sehr viel Widerstand ist, ne, mit KI und Fragebögen. Aber mittlerweile wird das immer mehr und das finde ich eine sehr positive Entwicklung. Wir sind ja nicht die Einzigen, die das so machen, aber das müsste wohl die Grundlage sein, denke ich. Die Lebensqualität von dem Klienten im Zusammenhang mit auch Spaß an Arbeit, ne, für Therapeuten. Und diese beiden Sachen, die probieren wir zu kombinieren.
Ich hätte noch eine Ergänzung dazu, auch zu eurer Frage, ne? Wie unterscheidet sich Blended Care oder Blended Clinic von anderen Apps oder von anderen digitalen Mitteln? Ich denke, was die Stärke sind die Bausteine, die zum Programm gehören oder die zu Blended Clinic gehören. Also wir entwickeln immer alle Programme innerhalb von drei Systeme oder drei Bausteine. Einmal ist das Coaching. Das heißt, wir sind ja ständig in Kontakt. Wir als Therapeuten sind in Kontakt mit den Klienten und motivieren sie auch, beim Training zu bleiben. Dann bekommen sie auch noch ein kleines Häppchen, so Trainingseinheiten im Verlauf der Woche. Und dann haben wir eben das Monitoring, was Björn meinte, mit Fragebögen, mit Blutdruckmessungen, ja, dass wir da auch ständig Ergebnisse nach erfassen können. Und nicht nur bei dem subjektiven Empfinden von dem Klienten bleibt von, oh, ich bin besser geworden, aber woran liegt das denn jetzt? Ja.
Ja, super. Wir würden das Ganze jetzt mal ein bisschen plastisch mal machen. Also das ist jetzt ja sehr theoretisch und ist ja auch, wir brauchen ja auch eine theoretische Grundlage, aber jetzt machen wir es mal ein bisschen plastisch. Vielleicht könnt ihr eine besondere Erfolgsgeschichte mal erzählen, die zeigt, welchen Unterschied das Programm jetzt für Klientinnen eben macht. Wer mag?
Ja, ich würde immer auf Gruppenebene statistisch argumentieren. Also ist es vielleicht besser, dass Luana oder Sarah da was zu sagen. Da kann ich gleich vielleicht die
Wir können euch
Gruppenerfolge
auch ergänzen, also.
können wir auch.
Wanda, magst du
Ja, kann ich gerne machen. Ja, wir haben viele Geschichten. Also zum einen haben wir eine Klientin gehabt, die super, also die war unglaublich beim Training. Ich glaube, das war die motivierteste der ganzen Gruppe. Und sie wollte unbedingt den Jakobsweg laufen. Und sie hatte dann auch mit uns ein Jahr lang trainiert. Sie hatte davor jahrelang einen Schlaganfall gehabt. Und dann konnten wir zum Ende hin der Trainingsphase mehr in Richtung Ausdauer Training und mehr Gehen gestalten, bis sie dann auch in Spanien war und dann schickte sie ein Video von Sand und ja, Meer. Ich glaube, das war eine ganz tolle Geschichte. Und dann haben wir noch eine andere Schlaganfallbetroffene, die bei uns im Programm war und die macht jetzt für uns auch Social Media. Also das heißt, sie begleitet uns weiterhin.
Genau. Der Klient, über den wir im Artikel geschrieben haben, für mich war das so der deutlichste Effekt. Was macht das, wenn wir Übungen so mitgeben im Vergleich zu, wenn sie im Blended Care, Programm unterstützt werden? Wir hatten den Klienten, der wirklich null motiviert war. Die Therapeutin hat sich jede Woche Mühe gegeben, mit ihm kleinstschrittig Übungen ausgearbeitet, alles durchgemacht, ihm das sogar aufgeschrieben, aufgezeichnet, however. Und er hat das einfach nicht gemacht. Das konnte man einfach sehen, dass es nicht in die Umsetzung kam. Und hat immer gesagt, ja, er hätte geübt, aber es passierte einfach nichts. Und dann waren wir so weit, dass wir gesagt haben, eigentlich sehen wir da langfristig keine Veränderung. Es macht keinen Sinn, da weiter Therapie zu machen. Und dann haben wir angefangen, mit Björn und Johanna zusammenzuarbeiten und haben gesagt, so, jetzt probieren wir das noch. Und er fing an, mit dem Programm zu arbeiten und das änderte sich wirklich schlagartig, weil er hat jeden Tag geübt. Er übt 5 Tage die Woche von vorher null. Und wir sehen die Veränderung. Und er ist viel motivierter, hat eine ganz andere Stimmung, ist weniger depressiv, hat eine andere Körperhaltung, lässt sich auf viel mehr Dinge ein, wirklich aktiv dran zu arbeiten. Und im Alltag sieht man es an so einfachen Dingen wie früher hat er sich nicht mal mehr zum Fernsehen aufs Sofa gesetzt, er blieb einfach in seinem Rollstuhl sitzen, obwohl er aufstehen konnte. Und jetzt sitzt er auf seinem Sofa und setzt sich zum Essen an den Tisch. Und das in diesem Unterschied war für uns so das Allerdeutlichste, was passiert. Und bei ihm ist der Effekt einfach, es schaut jemand mit, also er weiß, dass wir gucken, ob er es macht und wie er es macht. Und er hat das per Video vor sich, was er machen muss und kann immer in dieser Rückmeldeschleife sein, ob das so funktioniert, wie man es anpassen kann. Und da sehe ich für mich einfach einen Riesenvorteil, weil das uns enorm unterstützt. Also wir könnten mit ihm nicht mehr arbeiten, wenn er einfach von sich aus nichts macht. Und jetzt kann man mit ihm super gut arbeiten und er erzielt auch nach Jahren noch super Fortschritte.
Ja, vielen Dank. Björn, magst du noch was zu Gruppen erzählen?
Ja, kann ich gerne machen. Noch nicht alles publiziert, aber ich kann doch schon ein paar Sachen sagen. Ich kann auch sagen, wann es nicht funktioniert. Das ist auch immer interessant, weil
Oh ja,
man
gerne.
muss ehrlich sein, ne? Wir sehen, dass es so eine Art Schwelle gibt, wenn Leute weniger wie 70% therapietreu sind, über 3 Monate gemessen. Das heißt, dass sie weniger wie 70%, was wir aufgeben, dass sie das machen, das können wir sehen und noch checken. Dann haben wir auf Gruppenebene wenig bis kein Effekt auf Lebensqualität. Das heißt, vielleicht bessert sich irgendwas bei irgendjemand, bei anderen dann wieder nicht. Aber wenn wir über diese 70% gehen, dann kriegen wir signifikante Effekte auf Lebensqualität. Warum das ist, wissen wir noch nicht. Müssen wir ausarbeiten. Das heißt, wir können jetzt auch Therapeuten ausbilden, was sie machen müssen, damit jemand therapietreu ist. Dann wissen wir auch, dass bestimmte Übungen nicht gerne gemacht werden. Da wird gefuscht ohne Ende. Also zum Beispiel bei Sturzprophylaxe hat man so einen so, dass man steht auf der Ferse und die Füße so anhebt. Oder Dehnen von Trizepsmuskulatur nach einem Schlaganfall, auch wenn es schlecht geht. Die Übungen werden oft weggelassen oder wird gefuscht. Also da müssen wir auch Programme dann ändern. Also das sind so Beispiele, wo man sieht, dass man ständig arbeiten muss, um die Programme zu verbessern. Und was wir auch gesehen haben, ist vielleicht, das war der allererste Outcome, den wir hatten am Anfang, weil wir wollten eigentlich nur eine App bauen für Schlaganfallpatienten. Und da hatte eine Studie-App mit Therapeut dahinter, mit Kommunikation und App ohne. Und da haben wir mit aufgehört, weil die Therapietreue so niedrig war bei App only, dass wir uns nicht vorstellen können, dass das funktioniert. Also bei uns funktioniert es nicht. Sobald der Therapeut dabei ist und kommuniziert über die App, dann geht die Therapietreue hoch. Oft über 90% bei Leuten. Und das ist, glaube ich, die Secret Sauce. Darum glauben wir auch nicht nur, dass Apps die Therapeutenwelt übernehmen werden. Ich glaube eher das Gegenteil. Die Therapeuten werden immer wichtiger, indem sie die digitalen Mittel benutzen, um Entscheidungen mitzutreffen und um die Leute zu begleiten zu Hause und um mehr Patienten auch begleiten zu können. Also da unser Bild von der Welt und Digitalisierung in der Ergotherapie hat sich dadurch komplett geändert.
Fand ich jetzt
Spannend.
gerade nochmal einen wichtigen Zusatz, weil ja viele vielleicht denken, oh, dann kommt eine App und irgendwelche Dinge, die dann Therapierende ersetzen. Manche sagen ja auch schon, ChatGPT sei der Therapeut schlechthin für lange Wartelisten. Aber ich finde es gut, dass du es nochmal so dargestellt hast, dass es eigentlich eine therapeutische Unterstützung ist. Deswegen danke dir nochmal für das Darlegen. Robert, wolltest du noch was sagen?
Ich bin nur ganz froh, dass mein Job sicher ist.
Auch gut,
Okay, cool.
okay. Ja, unbedingt. Das ist immer die große Angst, dass die Therapeuten denken, dass Digitalisierung sie ersetzt. Therapeuten können eines ziemlich gut, nämlich individuell Sachen anpassen und auch zu schauen, was ist das Kernelement Betätigung, also zu schauen, wie geht physiologische Bewegung. In der App geht es nicht darum, eine physiologische Bewegung zu erarbeiten, sondern überhaupt die Klienten erstmal zu aktivieren und ins Tun zu bringen. Und das andere ist Teil der Therapie oder auch die Auswertung, dann zu schauen mit dem Monitoring, was machen wir jetzt damit, wie geht das weiter? Das bleibt weiter. Das, was die App macht, ist Raum für die Therapie schaffen, weil wir in der Therapie nicht mehr damit beschäftigt sind, 17 Mal die gleiche Übung zu machen oder erst ewig eine Kontraktur aufzudehnen, weil der Klient eine ganze Woche lang zu Hause nichts gemacht hat und wir dadurch endlich wieder Freiraum in der Therapie haben für das, was wir eigentlich tun. Also, und nicht immer wie die Kuh versuchen, in eine Richtung den Klienten zu ziehen, weil die Motivation nicht da ist. Also darum geht's. Und das wird keine App ersetzen können. Es geht um volle Ergänzung und Freiräume schaffen.
Finde ich nur mal gut, dass du das sagst. Es gab vor Jahren mal, ich weiß gar nicht, müsste man mal raussuchen, mal eine Umfrage vom DVE bezüglich der Digitalisierung in Praxen. Sie war sehr ernüchternd. Das, von daher, ich glaube tatsächlich, wie du schon sagst, Sarah, dass man das lieber als Chance sehen sollte, ne? Und wirklich nutzen sollte, solche Prozesse, um seinen ja, therapeutischen Alltag dann doch auch zu erleichtern.
Das
Ich
gleiche
möchte.
gilt auch, Robert, für KI, ne? Wo alle Leute jetzt Angst haben. Wir benutzen sehr viel KI für wie sagt man, Vorhersagen von Therapietreuen, Blutdruck. Ich glaube, dass die KI die Rettung wird von Therapie, auch von Ergotherapie. Wir können jetzt sehen, was funktioniert, was nicht funktioniert, die Qualität verbessern. Und das ging vorher nicht. Und wir brauchen keine große Randomized Clinical Trials mehr. Man kann innerhalb, das machen wir auch, wir haben zwei eigene Praxen. Und wie zum Beispiel auch bei Sarah, diese Daten, die gehen ständig in unsere Analysen und wir sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Die Programme werden immer ein bisschen besser und wir lernen von Therapeuten und die Therapeuten lernen dann von unseren Analysen. Also ich glaube wirklich, wenn man es richtig macht, dass das sogar den Beruf wirklich weiterhilft, anstatt das Gegenübergestellte.
Ich denke auch, dass das den Beruf noch wesentlich professioneller machen wird, als es momentan schon ist. Und ich sehe das auch in meinen täglichen Beratungen mit Praxen in Bezug auf Digitalisierung gar nicht jetzt nur auf den Blended Care-Ansatz, sondern generell in den Digitalisierungen. Da sind noch so viele Vorurteile und Bedenken. Und ich erlebe immer wieder Praxen, die tatsächlich nicht mal einen Computer in der Praxis stehen haben. Und das ist einfach etwas, wo wir einfach keine Angst haben brauchen in den Praxen, dass uns diese Technik ersetzen wird, sondern es geht darum, einerseits das Leben uns ein bisschen leichter zu machen und andererseits aber auch die Tätigkeiten abzunehmen, die der Therapeut vielleicht nicht nur zwingend machen muss, sondern dass der Therapeut einfach nur noch oder vorwiegend die Sachen macht, die er tatsächlich aufgrund seiner therapeutischen Ausbildung richtig gut machen kann, dass er diese Tätigkeiten macht, die Arbeit am Patienten und so weiter und so fort. Aber dass viele Dinge, die er eben nicht als reine Aufsichtsperson beaufsichtigen muss, dass man sagt, okay, das kann der Patient eben in der Woche vielleicht auch alleine, ohne dass da wirklich einer daneben sitzt und zuschaut, sondern dass da einfach dieser Blended Care-Ansatz um einiges die tägliche Arbeit erleichtert.
Okay, jetzt haben wir viel gehört und unsere HörerInnen denken jetzt vielleicht, okay, das will ich ausprobieren. Mal schauen, was ich dazu sage und was für eine Meinung ich dazu habe. Wenn wir das Programm jetzt nutzen oder zumindest ausprobieren möchten, wie gehen wir denn da am besten vor und welche Möglichkeiten gibt es da?
Ja, es gibt leider noch nicht so viele Fortbildungen für Therapeuten für Blended Care. Wir haben das selber mit angefangen dann. Das war ja das Stroke Coach Programm, das war unser allererstes Programm. Es kommen mittlerweile auch andere, aber ich würde immer empfehlen, um sich schulen zu lassen. Also als Therapeut muss man ja wissen, was ist Blended Care, wie mache ich das? Dass man nicht nur mit einem Programm anfängt, sondern was Luana gerade sagte, das Training, Coaching, Monitoring, dass man die Grundlage kennt und wie man Fragebögen einsetzt, wie man mit Technologie umgeht. Also wir sind auch jetzt gefragt, um allgemeine Kurse anzubieten über Blended Care. Das machen wir seit diesem Jahr auch. Also ich würde nicht einfach anfangen mit Software kaufen und dann loslegen. Das wäre schade, weil dann macht man nicht das Maximum und dann hat man nicht den maximalen Impact für den Klienten.
Okay, gut. Jetzt geht es ja in der Therapie auch immer darum, wie wir letztendlich einen Übertrag auch in den Alltag hinbekommen. Wie sorgt ihr dafür, dass das Gelernte auch nachhaltig in den Alltag integriert werden kann, ohne dass die Klientinnen und Klienten dauerhaft jetzt auf die Technologie angewiesen sind?
Sarah, möchtest du da was zu sagen oder soll ich erst kurz einleiten? Ich kann kurz. Erstmal sind, was ich schon am Anfang sagte, Robert, die meiste Blended Care Sachen, die man zu Hause macht, haben zu tun mit allgemeiner Vitalität oder Funktionen trainieren, die nicht spezifisch sind. Etwas, was man oft machen muss, gezielt machen muss, längere Zeit trainieren muss. Und das sieht man auch mit Vitalitätsprogrammen, die sind nie 5 Jahre, ne? Das ist 3 bis 6 Monate. Unsere Schlaganfallprogramme sind maximal 1 Jahr. Danach muss der Patient das oder Klient das selber weitermachen. Aber es ist auch wirklich nur die Grundlage. Die spezifischen Sachen macht man dann weiter in der Praxis. Also es ist richtig eine Trennung. Nicht alles, was in der Praxis geht, geht zu Hause. Und die Programme, die sollten schon, wie sagt man das, separat sein. Also die sollten schon von reaktiv, dass die Leute machen, was wir sagen, nach proaktiv gehen, dass sie das selber auch einsetzen können. Aber da geht es um Kraft, um Ausdauer, Mobilität, bestimmte einfache Funktionen. Und dann ist die Aufgabe des Therapeuten, um das dann mit den Klienten zusammen einzubauen im Alltag.
Genau, wir gucken dann in der Therapie, okay, was hat der Klient jetzt beübt und wobei hilft ihm spezifisch das im Alltag? Das heißt, wenn ich mehr Ausdauer habe in den Beinen, was kann ich jetzt damit tun? Ich kann zum Beispiel stehen und bei der Körperpflege mithelfen, weil das leichter geht, wie wenn ich nur sitze. Oder ich kann wieder schaffen, mir selber eine Tasse aus dem Schrank zu holen. Oder ich schaffe es, bis zum Briefkasten zu gehen, um meine Zeitung zu holen. Das heißt, da gibt es auch Studien darüber, die zeigen, dass nur weil ich das gelernt habe, das noch lange nicht in der Betätigung ankommt. Und das explizit mit dem Klienten dann in dieser Betätigung zu beüben, damit sie das umsetzen und dadurch dann natürlich auch wieder weitere Fortschritte erzielen.
Ich hätte noch eine Ergänzung dazu. Ich denke, bei allen Klienten, die wir betreuen, merken wir, dass Routine total wichtig ist. Und wenn sie dann merken oder wenn sie so, wir haben auch schon Daten analysiert, wann trainieren die meisten Klienten und das ist so um 11 Uhr haben wir so einen Peak. Und wenn das so in dem Alltag integriert ist, dann schaffen sie es auch irgendwann ohne App. Das heißt, unser Ziel ist ja auch nicht, dass die Leute ständig die App benutzen, sondern nach einem Jahr ist das Programm beendet und dann sind auch die Bewegungen im Alltag integriert. Und wenn sie merken, boah, dieses Training tut mir gut, dann können sie es auch weitermachen. Wir hatten auch schon Klienten gehabt, die zusammen mit ihren Angehörigen trainiert haben. Das wurde dann auch zu einer Routine. Und ich denke, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass sie dann selbst für sich merken, wow, das tut mir gut und das gibt mir nochmal so einen Boost.
Ich glaube, das ist auch etwas, was diesen Blended Care-Ansatz so interessant macht, dass die Routine, je öfter man etwas tut, desto schneller wird etwas zur Routine. Und wenn ich einmal in der Woche für eine halbe Stunde in der Praxis bin, zu einer therapeutischen Behandlung, dann baut sich diese Routine nur sehr langsam auf, wenn überhaupt irgendwann. Und bei dem Blended Care-Ansatz zu sagen, ich mache täglich meine Übungen und das eben bis zu einem Jahr lang, da baut sich diese Routine einfach wesentlich schneller wieder auf.
Danke nochmal für eure jeweiligen Ergänzungen. Ich habe auch nochmal eine Frage, die vielleicht den einen oder anderen noch bewegt. In der Ergotherapie leben wir ja immer mehr den betätigungszentrierten Ansatz. Und Besteht die Gefahr, dass digitale Ansätze wie eurer den realen, handlungsorientierten Alltag der Therapie, und damit meine ich nicht, okay, ich kann den Arm wieder ein bisschen mehr bewegen und deswegen kann ich eine Tasse rausziehen, sondern konkrete Ziele für KlientInnen, die getroffen werden, die ja auch eine Motivation in sich bringen, dass die bei so einem Ansatz eben nicht mehr ausreichend berücksichtigt werden? Und wie begegnet ihr dieser Herausforderung?
Ich kann da kurz was zu sagen. Erstmal ist das, ich bin ja kein Ergotherapeut, aber das ist wirklich eine Sache zwischen Therapeut und Klient. Die sagen, wo sie hingehen, da wird man betreut und Blended-Care-Aspekt hilft nur dabei. Genau wie Medikamente bei bestimmten Ärzten helfen, ne, für bestimmte Patienten oder wie ein Fußballteam ein Coach hat, der nur für die Ausdauer da ist, damit die Spieler fitter werden. Darum sind jetzt die neuen Teams viel fitter wie in den Jahren 90. Und werden dadurch auch öfters gewinnen. Aber das ist bei Blended Care auch so. Also es ist nicht irgendein heiliges Ding, ne, was alles. Es ist wirklich, wie ich gerade auch schon sagte, die Grundlage für mehr Vitalität oder bestimmte Funktionen, die man öfters trainiert, wie Luana gerade auch sagte. Und sonst nichts. Darauf baut man dann, also das benutzt man dann als Basis, um mit dem Klienten zusammen dann weiterzugehen für diese alltagsbezogene Aktivitäten. Also das muss man noch richtig da positionieren, würde ich sagen. Und es gibt keine KI oder Datenansatz, so weit wie ich das weiß, die das andere machen kann. Das liegt wirklich beim Therapeuten.
Vielleicht eine Ergänzung dazu. Wie Björn auch schon sagt, die Übungen sind sehr funktionell. Das heißt, wir bauen erstmal so die Grundlage und die Basis, damit die Muskelkraft erhöht wird und die Ausdauer erhöht wird. In den Einheiten selbst und auch in der App, in den Beschreibungen der Übung beziehen wir uns auch immer auf den Alltag. Zum Beispiel die Kniebeuge ist total wichtig, damit ich mich hinsetzen kann und wieder aufstehen vom Stuhl. Das ist so eine Sache, die ich ständig in meinem Alltag brauche. Oder Schulterdrücken brauche ich vor allem, damit ich meine Wäsche aufhängen kann. Oder damit ich eine Tasse aus dem Schrank holen kann. Das heißt, da kommt immer wieder, sind wir sehr darauf bedacht, auch edukative Inhalte, dass die Klienten auch die Bedeutung von der Übung verstehen. Also was hat denn das mit meinem Alltag hier zu tun?
Und es geht im Endeffekt darum, dass Ergotherapie ja von der Haltung dahinter lebt und von meiner Identität mit dem Beruf. Das heißt, dass ich weiß, wo ist der Unterschied zu Physio und dass ich den auch mit meinem Klienten transparent besprechen kann. Das heißt, nicht die App schafft diese Möglichkeit oder verhindert sie, sondern das, was ich als Therapeut tue und wie ich meine Therapie aufbaue, sichert mir das, dass ich weiter handlungsorientiert am Alltag arbeite. Das heißt, diese Identität mit meinem Kernelement im Beruf muss ich ja schon vorher schaffen. Und welche Technik ich mir dann dazu hole, das ist dann jedem Therapeuten selbst überlassen. Aber das eine verhindert nicht das andere oder fördert das andere, weil das liegt ja in mir schon vorher.
Dazu würde ich gerne eine leicht ketzerische Frage noch so nachschieben, weil ich erlebe es tatsächlich immer wieder im Austausch, auch interdisziplinär und auch als Sorge von vielen Ergos, dass, ne, wir haben jetzt viel in dem ganzen Podcast über Muskelkraft, Ausdauer, Trainingseinheiten gehört, wo ja auch oft uns Ergotherapierenden vorgeworfen wird, wir fischen in fremden Gewässern. Und warum kann das der Physiotherapeut nicht machen oder sowas? Was wäre eure Antwort, wenn jetzt ein Ergotherapeut diesen Blended Care-Ansatz eben, so wie du es gesagt hast, Sarah, das als Ergänzung mit einzieht und dann kommt jemand daher und sagt, also sorry, ne, was würdest du da den Therapierenden mitgeben, damit sie sich da auch sicher fühlen? Weil wir haben ja trotzdem immer wieder Probleme in unserer Berufsidentität. Deswegen wäre mir hier diese Frage zu klären auch nochmal wichtig.
Ich muss darüber grinsen. Ich freue mich über diese ketzerische Frage. Bestenfalls haben wir ein interdisziplinäres Team, wo alle Klienten von allen Professionen so versorgt sind, dass jeder seinen Teil machen kann. Die Erfahrung in der Praxis zeigt, dass wir das in den meisten Fällen nicht haben. Das heißt, wenn wir Klienten betreuen, dann haben die nicht immer einen Physiotherapeuten, der dann darauf schaut und das mit ihnen erarbeiten würde. Oder wir hätten einen Physiotherapeuten, der arbeitet aber nicht so, dass er ihnen was an die Hand gibt, womit sie täglich üben können. Trotzdem ist meine Intention, dass ich weiter Ergotherapie machen kann und mit dem Kernelement der Betätigung in der Therapie arbeite und mich nicht rein darum kümmern muss, dass die Therapie erstmal dafür zuständig ist, zum Beispiel mit einer spastischen Hand zu arbeiten und die Spastik zu reduzieren. Aber das passiert ganz oft, dass wir das tun müssen, weil keine andere Profession da ist, damit überhaupt Betätigung möglich ist. Das heißt, dadurch entsteht für mich wieder Freiraum für das, was ich eigentlich tun möchte. Wenn ich einen Physiotherapeuten habe, der das mit dem Klienten macht oder ihm diese App empfiehlt und das betreut, bin ich ganz happy. Aber das gibt es halt nicht immer. Das heißt, für mich geht es nicht darum, ob ich jetzt das oder das bin, sondern für mich geht es darum, was kann ich dem Klienten unterstützend an die Hand geben. Und wenn ich feststelle, es ist ein Hilfsmittel oder es gäbe ein Medikament und ich schicke ihn zum Arzt und lasse ihn da nochmal beraten, dann geht es mir darum. Ne? Also für mich hat es was mit der Versorgung zu tun.
Super, herzlichen Dank, dass du es nochmal ausgeführt hast. Ich glaube, das
Und
ist für viele auch nochmal ein was Hilfbringendes, um das gut für sich sortiert zu bekommen.
ich möchte an dem Punkt vielleicht noch einen Satz ergänzen. Dieser Blended Care-Ansatz versucht oder ist ja nicht da, um die Ergotherapie als solches zu ersetzen, sondern einfach nur sie zu unterstützen. Das heißt, die Übungen, die der Patient zu Hause macht, bereiten ja in irgendeiner Art und Weise schon eine etwas bessere Therapie vor, weil er einfach schon zu Hause vortrainieren konnte. Beziehungsweise das, was in der Therapie auch erreicht wird, wird dadurch auch mehr oder weniger
Aufrechterhalten.
aufrechterhalten. Genau, das Wort hat mir gefehlt, danke. Es wird aufrechterhalten, weil die erreichten Erfolge eben nicht aufgrund der langen Wartezeiten bis zur nächsten Therapie wieder bis zu einem Teil verloren gehen.
Okay, vielen, vielen Dank. Wir würden gleich mal zur eigentlich ja letzten Frage, aber fast vorletzte Frage, weil ich würde danach gerne noch eine kurze Frage mit reinschieben. Jetzt zur letzten Frage offiziell. Wer hat euch denn auf eurem bisherigen Weg inspiriert und wer macht es vielleicht immer noch? Und das hat jetzt nichts unbedingt mit dem Thema was zu tun, sondern kann auch, wie sie halt beantworten wollt.
Ja, das ist eine schwierige Frage, ne? Weil wir bauen ja auf Tausende von Forschern, die ihre Ergebnisse publizieren und ganz viele Therapeuten, die auch mit Patienten arbeiten. Aber ich würde bei mir sagen, das ist die erste Gruppe Klienten. Zweimal 10 Leute, die wir begleitet haben vor 6 Jahren, die so erfolgreich waren mit ihrer Therapie. Die haben uns richtig motiviert, um weiterzumachen, weil die mussten mit uns alle Fehler mitmachen, die wir gemacht haben, um das Programm zu üben. Und die waren trotzdem sehr begeistert. Da haben wir sogar noch Filmaufnahmen machen lassen und so weiter. Also die haben mich unglaublich inspiriert, um das weiterzumachen.
Luana, wer war es bei dir?
Ja, ist keine einfache Frage. Ich glaube, das sind sehr viele Faktoren, die eine Rolle spielen oder sehr viele Menschen. Und ich denke, was für uns oder was wir total schätzen oder total wichtig ist, ist die Zusammenarbeit mit sehr vielen Disziplinen. Also sei es Forschung, sei es ja, Ergotherapeuten, ja, Bewegungswissenschaftlern. Also es ist total. Da kann man so viel davon profitieren und das macht auch total viel Spaß. Man auch sieht, yes, wir sind auf den richtigen Weg und das bringt uns nicht nur uns weiter, sondern auch viele anderen Klienten und Therapeuten.
Sarah oder Michael, wer
Ja,
will
dann
zuerst?
würde ich anfangen. Es gab bei mir im Leben sehr viele Sachen, die mich inspiriert haben. Meistens gefühlt immer gerade die richtigen Sachen zur richtigen Zeit. Es gab einfach viele Entscheidungen in meinem Leben, die ich treffen musste. Und da waren immer witzigerweise irgendwelche Inspirationsquellen da, die mich dann die Sachen entscheiden haben lassen, die sich für mich gut angefühlt haben. Das Entscheidendste in den letzten 10 Jahren war wahrscheinlich der Schritt in die Selbstständigkeit, zu sagen, ich mache jetzt endlich das, was ich richtig gut kann, worauf ich richtig viel Lust habe. Da habe ich viele Sachen auch gelesen und auch im Social Media verfolgt. Da gab es mehrere Personen, wo ich besondere Leitsätze mir auch ja, erfahren habe. Einer ist mir immer ganz stark vor Augen gewesen. Da hat einer gesagt, es war Richard Branson, wenn du nicht sicher bist, ob du etwas kannst, mach es einfach und lerne es währenddessen. Und das war eben auch bei mir in der Selbstständigkeit so ein Schritt. Da waren so viele ungewisse Sachen, die ich nicht wusste und die sich aber dann auch im Laufe der Zeit einfach ergeben haben und ich die Dinge einfach währenddessen dann gelernt habe. Und was ich tatsächlich auch immer merke, das ist tatsächlich die gegenseitige Inspiration von Sara und mir, dass wir uns einfach beide gegenseitig versuchen weiterzubringen. Und das ist schon wahnsinnig stark, was da dann daraus entstehen kann.
Oh, eine kleine Liebeserklärung. Wie schön, hatten wir auch noch nicht im Podcast. Sarah, dir gilt das Schlusswort.
Mich inspirieren immer Menschen, die nach vorne schauen, die gucken, wie kann man Dinge weiterentwickeln, was hilft dem Menschen per se, oder auch jetzt im therapeutischen Kontext, was hilft den Therapeuten und macht es ihnen leichter. Und es gibt einen Coach, der mich sehr inspiriert und in den letzten Jahren sehr begleitet, das ist Michael Bungistania. Ich liebe ihn, weil er bringt die Sachen so auf den Punkt. Er hat eine sehr bildliche Sprache. Und er sagt einfach sehr klar, wie kann ich eine bessere Version meiner selbst werden? Und da geht es nicht um Selbstoptimierung und immer höher, schneller, weiter, besser, sondern es geht eigentlich immer darum, auf sich zu schauen und zu gucken, wie kann ich für mich weiter wachsen, wie kann ich mich weiterentwickeln und was ist auch das, was ich in die Welt bringen kann, was anderen hilft und was wertvoll ist. Und das ist so auch mein Denken und das, was mich in meinem Tun und in meinen Entwicklungen antreibt.
Super.
Vielen
Je
Dank.
jetzt kommen wir wirklich zur letzten Frage, weil das haben wir bisher noch gar nicht gefragt. Wenn ich mich jetzt informieren möchte darüber, ne, also auch über den Ansatz oder vielleicht auch, ihr habt vorhin gesagt, die Blended Clinic, wie kann ich das machen? Also.
Ja, ihr könnt immer auch zu unserer Website gehen. Die Leute, die interessiert sind, blended.clinic, Englisch blended.clinic. Wenn man dann /strokecoach eintippt, dann sieht man das Schlaganfallprogramm. Man kann auch auf PubMed die Studien davon nachlesen und da können Leute uns einfach eine E-Mail schicken und dann nehmen wir Kontakt auf. Da stehen auch unsere Kurse von diesen Programmen, aber auch vom Blended Care im Allgemeinen, die Leute bei uns oder mit unseren Schulungspartnern da machen können.
Und die nächsten Chancen sind auf der Therapiemesse in Leipzig, seid ihr, ne? Oder wir
Ja,
alle?
im Mai ist die,
Aber auch
ne?
ein Workshop.
Im Mai, genau, auf dem Kongress in Würzburg. Das sind die
Ja,
Daten, die ich im Kopf habe.
das stimmt.
Super, dann würde ich
Super.
die Homepage einfach mal in die Shownotes packen, dass die einfach für alle schnell zu finden ist.
Super, vielen Dank, dass ihr euch unseren Fragen gestellt habt und eure Expertise mit uns geteilt habt. Wie gesagt, liebe HörerInnen, wenn ihr noch Fragen habt, dann schaut in die Shownotes, meldet euch bei denen und ihr könnt uns auch schreiben. Sollte euch sonst noch ein Thema interessieren, dann sind wir immer offen unter info@performance-skills.de und auch auf Social Media antworten wir. Von
Definitiv.
daher meldet euch. Ansonsten wünschen wir euch alles Gute. Bis zur nächsten Folge.
Genau, von meiner
Tschüss.
Seite auch nochmal danke, dass ihr heute alle da wart und Digitalisierung eher als Chance sehen, nicht als Barriere. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
Performance Skills, der Podcast.